mir wichtig sind, für das will ich mir Zeit nehmen. Es muss authentisch sein und ich muss mir dessen bewusst sein, dass ich alles, was ich tue oder auch nicht tue, sage oder nicht sage, dass das einfach eine Wirkung hat.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Code of Sea, dem True Compliance Podcast von Loop. Hier sprechen wir über Compliance aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Martin Reicheziller, ich bin Compliance Officer, Mitgründer von Loop und für die nächsten Minuten Ihr Gastgeber. Wir sind heute in der zweiten Interviewfolge angekommen. Auf unserer Reise zur Planung und zur Umsetzung und zum erfolgreichen Betrieb eines Compliance-Management-Systems sind wir jetzt tatsächlich schon in der Implementierung. Nachdem wir ja in der ersten Interviewfolge mit der Erika Stark-Rittenauer ein weißes Blatt Papier befüllt haben mit einer Skizze eines Compliance-Management-Systems, befüllen wir heute dieses weiße Blatt Papier mit Leben. Und wir beginnen natürlich da bei der Kultur, wir beginnen beim Willen, Compliance im Unternehmen umzusetzen. Und darum sprechen wir heute über die Unternehmenskultur, über Werte, über Führung. Und da kommen wir natürlich an der Unternehmensleitung nicht vorbei und somit auch nicht am Tone from und at the top. Und darum freut es mich ganz besonders, eine der bekanntesten Unternehmerinnen des Landes, ich muss sagen, eine Vorreiterin, ein Vorbild für so viele Menschen, eine Keynote-Speakerin, tatsächlich eine Podcast-Kollegin, bei mir begrüßen zu dürfen, Gerti Schatzdorfer. Herzlich willkommen, vielen lieben Dank, dass du bei mir heute im Podcast bist.
Hallo Martin, danke für die Rosen, die du jetzt gestreut hast. Also was ich absolut unterschreiben kann, ist das Letzte, dass wir Podcast-Kollegen, Kolleginnen sind. Das andere ist immer, was der liegt immer im Auge des Betrachters, wie es so schön hört. Aber es freut einen natürlich, wenn man da schon mal so eingeladen wird. Herzlichen Dank, dass ich heute da sein darf und mit dir das ein bisschen austauschen.
Ich sage danke, dass du gekommen bist. Das ist mir tatsächlich eine große Ehre, eine große Freiheit. Wir kennen uns noch nicht so lange. Wir haben uns einmal getroffen in Person. Wir haben einmal telefoniert miteinander. Aber es ist für mich, als würde ich dich tatsächlich schon viel länger kennen. Das muss ich tatsächlich sagen.
Geht mir genauso, Martin.
Dankeschön, das freut mich sehr. Liebe Gerti, bei Code of Sea haben wir eine kleine Tradition. Ja, wir haben ein kleines wiederkehrendes Element. Das war ein Unfall in der ersten Staffel. Es hat sich aber so gut entwickelt, dass wir gedacht haben, das nehmen wir mal mit in die zweite Staffel. Das ist unser Mutmacher. Jetzt muss ich eine kleine Geschichte erzählen zu dem Thema. Ich habe der Gerti einen Prosecco angeboten. Warum? Weil ich natürlich gerne einen Prosecco trinke. Ja? So, und dann ist zurückgekommen, muss ich den einen Prosecco trinken? So gern trinke ich nämlich keinen. Darf ich mir was anderes auch aussuchen? So, und jetzt ist es für mich heute eine Premiere, weil die Gerti hat sich einen Rum ausgesucht. Das heißt, unser heutiger Mutmacher ist ein Rum und ich bin mein ganzes Leben noch nie einen Rum getrunken. Das heißt, wir gönnen uns heute einen Rum, um den Gaumen anzufeuchten und die Stimme ein bisschen zu lockern. Also Gerti, danke für die Inspiration für diesen Mutmacher.
Bitte gerne, ich habe das gesagt, Martin, ich hätte diesen Mutmacher nicht gebraucht. Mhm. Es kann vielleicht sein, dass ich mein Sprechtempo ein bisschen erhöht. Das liegt aber dann in deiner Verantwortung, wenn mich du schon mit einem Rum begrüßt. Aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt keine Flasche stehen, sondern einfach, wir nippen da ein bisschen, um einfach, sagen wir so, immer wenn ich rumtrinke, dann hat das bei mir etwas mit Genuss zu tun, mit Relaxen, dass ich die Zeit, die ich da verbringe, ganz bewusst wahrnehme. Mhm. Ja, und genauso sehe ich jetzt diese Zeit, die wir gemeinsam dort im Podcast verbringen.
Dankeschön, das geht genauso gut, aber wiederum.
Es ist nicht Alkohol, sondern es ist jetzt Genuss.
Ein Genussmittel,
ja, genau,
voll super.
So soll das verstanden sein.
Voll super. Gerti, bevor wir in das Thema einsteigen heute und uns über Haltung, Werte, Führung und Unternehmenskultur unterhalten, lade ich dich nur ganz kurz ein zum Code of Sea Check-in. Liebe Gerti, ich darf dich zum Aufwärmen ersuchen, mir folgende Sätze zu vervollständigen. Und auch für die Gerti gilt, sie kennt das Konzept der Sätze zum Vervollständigen, sie kennt aber den Inhalt dieser Sätze nicht. Also überraschend. Liebe Gerti, das Erste, was ich dir gleich so über den Tisch rüberwerf: bei Compliance denke ich sofort an
Bürokratie.
Mhm. So, dann ist es spannend, weil der zweite Satz, den ich da vervollständigen lasse, ist: Compliance im Unternehmen ist wichtig, weil...
Weil es eine gewisse Haltung und weil es gewisse Regeln vorgibt. Und das ist einfach wichtig, wenn das Zusammenleben gut funktionieren soll.
Super. Und dann habe ich für dich auch noch einen kleinen Entweder-Oder-Satz vorbereitet. Liebe Gerti, erfolgreiche Compliance. Entweder reiner Fokus auf Regeln oder doch Mensch im Mittelpunkt.
Mensch im Mittelpunkt, weil wenn das nicht ist, kann das andere auch nicht funktionieren.
Absolut. Das ist eine wunderbare Überleitung jetzt in unser Thema. Ich habe nicht umsonst diesen Satz gewählt tatsächlich. Ich habe gewusst, dass der so beantwortet wird in irgendeiner Form. Jedes Compliance-Management-System, und wir haben den weißen Zettel vor uns, Jedes Compliance-Management-System steht und fällt mit dem Ton from und at the top. Ja, also Compliance-Kultur ist keine für sich stehende Kultur, sondern es ist eine Kultur, die mit der Unternehmenskultur verbunden ist. Und das steht natürlich und fällt natürlich mit der Unternehmensleitung, mit der Unternehmensführung. Jetzt bist du selbst Unternehmerin, seit vielen Jahren erfolgreiche Unternehmerin. Und ich habe dir beim letzten Telefonat, das wir geführt haben, haben wir kurz darüber gesprochen, liebe Gerti, wie ist denn bei dir das Compliance-Management-System aufgebaut? Wer macht denn bei dir Compliance? Und es ist zurückgekommen, Compliance ist eine Führungsaufgabe, das mache ich selber. Das liegt bei mir und bei meiner Tochter. Das ist Aufgabe von mir. Und das ist schon die erste Frage, warum ist dieses Thema bei dir? Warum ist quasi das Thema Werte, Kultur, Unternehmenskultur in Verbindung mit Compliance-Kultur, warum muss das ganz oben angesiedelt sein und warum ist das dir besonders so ein Herzensanliegen?
Ich glaube, das kann sich jeder Mensch oder jeder, der halt zuhört, selber beantworten. Dinge, die mir wichtig sind, für das will ich mir Zeit nehmen. Es muss authentisch sein und ich muss mir dessen bewusst sein, dass ich alles, was ich tue oder auch nicht tue, sage oder nicht sage, dass das einfach eine Wirkung hat. Mhm. Und gerade in einem Familienunternehmen ist das, glaube ich, ganz, ganz was Wesentliches, dass es Orientierung gibt. Und das ist ein Wert, der unsere Firma ausmacht im Speziellen. Und da geht es nicht nur darum, dass man tolle Produkte fertigt für die Metallindustrie, wo ich daheim bin, ja? Sondern das hat auch was mit Sicherheit zu tun, mit Qualität und so weiter. Also Compliance ist meiner Meinung nach ganz, ganz weit zu streuen oder zu spannen, dieser Begriff. Den darf ja auch nicht eindeutig gesehen werden. Ja?
Ah, das gefällt mir gut.
Ja, wenn ich zuerst gesagt habe, wenn du mich gefragt hast am Anfang, was ich an Compliance denke, habe ich gesagt, Bürokratie.
Richtig.
Ne, da werden schon manche zusammengezuckt sein, wir sagen, um Gottes Willen. Ja.
Nein, es werden aber früher denken, stimmt, das denke ich mir auch. Ganz bestimmt. Viele denken sich wahrscheinlich, Compliance ist Bürokratie.
Nein, ich glaube, dass einfach sehr viel Bürokratie ist, wenn man es bei dem belasst, was meiner Meinung nach wie Compliance auch sehr, sehr oft gelebt wird. Und darum finde ich es auch super, dass wir heute darüber reden, Martin, weil ich eben glaube, dass eine notwendig ist, aber nur das alleine, nur die Bürokratie alleine macht Compliance überhaupt nicht aus. Das ist, mir fällt jetzt da irgendwo kein Vergleich, ja, ist wie ein Himmel ohne Stern so in die Richtung. Das kann es meiner Meinung nach nicht geben. Und darum ist das, was wichtig ist in einem Unternehmen, muss ganz oben angesiedelt sein. Und das ist mein tiefstes Verständnis von Compliance, von Werten. Und darum ist das einfach bei uns, dass das in der Eigentümerfamilie einfach vorgehen wird.
Das heißt, ihr delegiert auch diese Verantwortung der Compliance nicht. Also, dass man sagt, dieses Regeleinhalten und das quasi diese Übersetzungsfunktion, die Compliance hat, nämlich zu übersetzen, was will denn eigentlich die Gerte als Unternehmensleitung, das fällt bei dir weg, weil du direkt kommunizierst. Kann man das so sagen?
Ja, können wir dann sicher noch ein bisschen feiner vielleicht erklären, wie wir manche Dinge irgendwo machen. Aber ja, im Prinzip ist so, es geht nicht darum, dass ich Dinge einfach verordnen muss, sondern dass ich Dinge einfach vorlebe. Da gibt es ganz einfache Dinge. Wenn ich will, dass meine Leute ehrlich sind, wenn ich will, dass wir eine gewisse Fehlerkultur haben, wenn ich möchte, dass wir hilfsbereit sind, egal, weil das fällt alles für mich in dieses Compliance-Thema.
Absolut.
Das Thema
Absolut.
Diversität, dass ich das akzeptiere. Ja? Und ich muss dazu sagen, wir im Unternehmen bilden auch die ganze Palette der Gesellschaft ab. Wir haben auch alle Parteien und alle Haltungen und so weiter. Ja? Und gerade in der Corona-Zeit ist das auch sehr aufgebrochen. Und trotzdem wissen sie genau, dass Diversität für mich, für meine Tochter, also für uns Eigentümerinnen, ein Wert ist, der unverrückbar ist. Und entsprechend verhalten wir uns. Und genau das ist das, was ich bei uns im Unternehmen auch haben will und was ich auch verlange. Ich sage nicht, dass jeder zu mir kommen muss. Aber wenn wer kommt, dann muss er wissen, was ist da herinnen wichtig, wie gehen wir miteinander um. Das ist ein messbarer und ein spürbarer Wert.
Absolut.
Ja, ein täglich spürbarer Wert. Und darum ist das ganz umgesiedelt. Und da gibt es ein paar Dinge, wo ich sage, das machen wir Chefinnen uns selber, weil es uns einfach so wichtig ist.
Und das beschreibt in Wahrheit diesen Ton from the top so gut. Weil es passiert das, was die Unternehmensleitung will. Wenn sie sich nämlich auch nur selbst dran hält. Das heißt, diese klare Kommunikation und das will ich, das Verhalten will ich, diese Haltung will ich, diesen Wert will ich. Wenn das klar kommuniziert ist und ganz klar ist und auch tatsächlich von oben kommt, ohne dass das nur mehr durch einen Filter geht, ohne dass das nur mehr durch eine Marketingabteilung geht oder ohne dass das nur mal ein Compliance Officer nur einmal niederschreibt. Also das ist so faszinierend, weil in Wahrheit muss man sagen, dieses Compliance-Management-System, das wir da jetzt vor uns am Tisch liegen haben, ja, mit der Kultur, mit den Risk Assessments, mit der Strategie, mit dem Programm, mit dem Whistleblowing-Kontrolle, das konzentriert sich scheinbar ganz stark auf dich als Unternehmensleiterin, also Inhaberin, auch auf deine Tochter, die ja diese Rolle auch übernimmt im Zuge der Übernahme des Unternehmens. Was für mich so spannend ist nämlich in dem Zusammenhang ist, und wir werden über die Werte nur reden und wir werden über die Kultur und über Haltung nur reden, aber was für mich so spannend ist, ist das, alle diese Punkte, die wir in der letzten Folge aufgezeichnet haben als systemischen Ansatz und als Compliance-Management-System, sind dann doch nicht so bürokratisch, wenn ich jemanden habe, der genau diese Punkte klar vorlebt. Weil ich durch genau dieses Vorleben, durch dieses klare Kommunizieren, durch das, dass die Leute bei dir scheinbar wissen, was will die Gerte und was will sie nicht, führt ja genau dazu, dass du kennst deine Risiken im Unternehmen, weil du weißt ganz genau, was du willst, was du nicht willst, nämlich mit dem Ziel, diese Risiken eben nicht zu verwirklichen. Mich darf dann nur interessieren später, wie du das auch kontrollierst, dass das eingehalten wird. Ja? Wenn du so kommunizierst, wie du mit anderen Menschen kommunizierst, und so wie ich die erlebe in der Kommunikation, dann hast du wahrscheinlich nie das Problem, dass Leute dir nicht erzählen, was sie gerade beschäftigt und was sie auch für ihre Risiken identifizieren. Das heißt, diese Open-Door-Policy oder dieses, du hast das selbst in deinem eigenen Podcast gesagt, dieses, ich sitze in einem Bus und ich warte, ob Leute kommen und ich bin mir sicher, dass die Leute kommen. Dieses Vertrauen, was sie in die haben.
Wer in meinen Bus einsteigen würde, mit mir mitfahren
würde. Genau. Und das ist so ein schönes Bild, weil das ist in Wahrheit eine wunderbare Übersetzung dieser Open-Door-Policy. Und Open-Door, sage ich jetzt als Compliance-Officer in dem Unternehmen, oder bei Unternehmen von der Größe, in dem ich arbeite, ist Open-Door natürlich nett, aber es hilft nicht, die ganzen Risiken aufzuzeigen und tatsächlich die Kultur zu begründen oder zu fördern. Ja? In einem Unternehmen von der Größe, wie es ihr habt, und wo ganz eine starke Führungspersönlichkeit ist, ist Open-Door wahrscheinlich viel gescheiter, viel effizienter, als wie immer wieder ein Hinweisgebersystem implementieren. Ja? Weil man an dir vorbei kommunizieren würde. Und das ist so spannend, dass man diese ganzen Mechanismen, dieses ganze Programm, was wir da am Tisch liegen haben, steuern kann, alleine nur durch die richtige Haltung, durch das Verständnis von Werten, durch das Begründen von Kultur, die von ganz oben kommt.
Ich glaube, Martin, was du da beschreibst, das ist natürlich auch der wirklich große Vorteil, den wir Familienunternehmen haben.
Ja.
Und den man natürlich in Zeiten wie diesen, der kommt immer mehr zum Tragen. Mhm. Und wenn man es versteht, dann kann man das natürlich auch noch viel mehr, ich würde es nicht das Wort nehmen, spielen, ja, sondern man kann dieses Faktum, kann man noch viel mehr nach außen tragen. Mhm. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, Martin, egal wie groß oder klein ein Unternehmen ist, ich glaube nicht, dass Menschen in einem großen Unternehmen andere Menschen sind wie in einem kleinen Unternehmen. Ich merke nur, dass manche Menschen in einem kleineren Unternehmen lieber sind, weil sie einfach diese Persönlichkeit gern wollen. Weil sie gerne einmal wollen, dass da wer auf die Schulter klopft, dass da wer mal in die Augen schaut, dass er weiß, wann du Geburtstag hast, dass er deinen Namen persönlich kennt und dass er weiß, dass er in zwei Wochen Papa oder Mama wird. Ja? Mhm. Und ich merke, dass das so eine Sehnsucht ist. Mhm. Und ich merke aber auch gerade, dass diese, wer sollte das jetzt sagen, trotzdem positiv zu bleiben? Die riesigen Herausforderungen, die wir haben in der Welt, die irritieren die Menschen total. Mhm. Und jetzt können sie sich gar nicht mehr orientieren. Mhm. Ja? Und ich glaube, dass gerade da jetzt wichtig ist, dass man einfach Richtung vorgibt. Mhm. Ja? Und Compliance hat auch mit dem was zu tun, weil es ein gewisses Regelwerk gibt, an das sich jeder festhalten kann. Und ich bin absolut überzeugt davon, dass das wichtig und richtig ist. Und wir verschriftlichen auch Dinge. Mhm. Aber mir geht es darum, dass ich es zuerst einmal lebe und dann schreibe. Mhm. Ja? Aber nicht nur, und jetzt zu mir Uli Steining, die da Marketing-Experten, die da Compliance-Manager sind. Ich mag aus diesem Compliance kein Marketing-Gag machen. Ja? Und ich kenne viele Unternehmen, die sagen, ja, wir müssen Frauen fördern, wir brauchen eine Quote. Aber im Prinzip, wenn du reinschaust, dann dürfen Frauen trotzdem in der zweiten oder in der dritten Reihe sein. Aber wenn sie in der Führungsrolle sind, trotzdem, wer gibt Dinge vor und so weiter. Also für mich geht es darum, ist das, was dort steht, wird das auch tatsächlich gelebt? Das sind für mich die Kriterien.
Mhm. Und da bist du ganz stark in dieser Vorbildwirkung nämlich auch.
Das Authentische ist wichtig.
Und in der Glaubwürdigkeit. Und du hast jetzt ganz was Wichtiges gesagt mit der Orientierung. Als Unternehmensleitung musst du Orientierung geben. Und Orientierung geben ist eine der Hauptaufgaben in der Compliance. Darum sage ich, das ist so faszinierend und so schön zum Hören, wenn das tatsächlich von einer Unternehmensleitung kommt, von einer Unternehmerin, die sagt, hey, das ist mein Anliegen, das ist für mich eigentlich völlig logisch, dass ich eine Orientierung geben muss, dass ich Sicherheit geben muss. Und ich würde jetzt das, was du vorher gesagt hast mit den Leuten, nämlich das mit, ob jetzt jemand Papa wird oder ob jetzt jemand Mama wird, das hat in Wahrheit ganz viel mit Gespüren zu tun. Du gespürst deine Leute und Compliance ist auch, Compliance setzt die Menschen ins Zentrum. Mhm. So, das heißt in Wahrheit, Compliance hat für sich selbst, hat keinen Selbstzweck. Auch die juristische Dienstleistung erfüllt keinen Selbstzweck. Ja, wir erfüllen das, was wir machen, ist eine Dienstleistung. Ja, wir haben die Aufgabe, das Unternehmen erfolgreich zu machen, der Unternehmensleitung zu helfen, dass die Unternehmensstrategie und die Ziele erfolgreich umgesetzt werden. Mhm. Wir haben die Aufgabe, genau das, was du eh machst, nämlich diese klare Kommunikation der Unternehmensziele und Werte. Das ist meine Aufgabe als Compliance Officer. Das ist immer das, was ich sage, ich übersetze das, was mir gesagt wird und übersetze das und gieße das dann in Freiräume. Auch wenn diese Richtlinien und Regeln natürlich verschriftlicht sind, aber ich verstehe Compliance immer als Freiraum schaffen, weil ich natürlich gerade im Sinne auch von Empowerment und von Selbstverantwortung, jeder Mensch hat eine Verantwortung, auch im Unternehmen, jede Arbeitnehmerin, jeder Arbeitnehmer hat eine Verantwortung in dem eigenen Tätigkeitsbereich. Mhm. Und ich schaffe mit der Compliance die Freiräume. So, das schaffe ich natürlich als Compliance Officer mit Mandat, das ich kriege von meiner Geschäftsführung, weil ich in einem großen Unternehmen bin. Aber diese Freiräume und diese Verantwortungsbereiche, die werden nur viel, oder ich stelle mir es zumindest bei dir so vor, dass das quasi direkt von dir abgeleitet wird. Du brauchst keine Funktion dazwischen, die das übersetzt, weil du so präsent bist und so klar in deiner Aussprache bist. Weil wenn du sagst, das ist da wichtig, dass du weißt und spürst, wer wird denn da jetzt Papa? Was bewegt denn die Leute? Ist der krank? Ist sie krank? Beschäftigt die Leute das Thema Lieferketten? Beschäftigt die Leute das Thema Menschenrechte? Wie schaut es denn aus mit Diversität bei mir im Unternehmen? Das muss man dir nicht verzöhnen, du gehst ja selbst durch das Unternehmen und das macht wahrscheinlich den Unterschied.
Erstens das andere muss man sagen, dass sie für Unternehmen einen Compliance-Manager gar nicht leisten könnten, weil das bei Klein- oder Mittelbetrieben einfach nicht notwendig ist. Das ist einmal das eine. Und das andere, was du jetzt sagst, das habe ich auch ganz spannend gefunden, das ist mir jetzt gerade so eingefallen bei dem Statement, was du jetzt gesagt hast. Ja, ich weiß viel von meinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und sie wissen auch viel von mir. Mhm. Und worum geht es bei Compliance? Es geht im Prinzip um eine Risikobegrenzung. Es geht im Prinzip darum, dass möglichst alles reibungslos läuft. Und jeder Chef oder jeder Manager tut gut daran, ein Team zu haben, auf das er sich verlassen kann. Und ich behaupte jetzt einmal, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen was zum Aufregen oder ein bisschen provokant, ich glaube schon, dass es manche Manager gibt, ich gender das jetzt nicht, ich glaube, dass es trotzdem manche Manager gibt, die sich einfach auch ganz bewusst Compliance-Manager halten. Einerseits, weil sie es natürlich brauchen aus rechtlichen Gründen, weil es Vorgaben sind. Aber weil es halt auch manchmal ganz praktisch ist, wenn man nicht alles selber tun muss. Mhm. Und zwar die Dinge, die manchmal unangenehm sind. Mhm. Dass man Dinge einfordert, die man eigentlich sagt, eigentlich, ja, ist das wirklich so wichtig? Mhm. Und darum, glaube ich, müssen manche Compliance-Manager Dinge einfach tun, von denen sie selber wirklich überzeugt sind, was aber genau wissen, dass das von oben nicht zu 100% mittragen wird. Ich behaupte es einfach einmal. Ja.
Das gibt's. Das ist tatsächlich die Realität von vielen Compliance-Managerinnen und Managern. Tatsächlich. Mhm. Wir haben in der ersten Folge der zweiten Staffel kurz darüber geredet, nämlich, was tue ich, wenn ich den Auftrag kriege, so ein weißes Blatt Papier zu befüllen und ein Compliance-Management-System aufzubauen. Und ich weiß, mein Chef, meine Chefin, die wollen das eigentlich gar nicht. Übernehme ich den Job dann? Die Erika hat gesagt, naja, vielleicht kann ich, wenn ich es übernehme, vielleicht bewirke ich was, indem ich ein Umdenken bottom-up, möglicherweise durch einen Change-Prozess, dass sowas passiert oder dass ich sowas einleiten kann. Ich würde, wenn ich mir die Frage für mich selbst beantworten müsste, und ich brenne für das Thema Compliance.
Das merkt man schön.
Und ich würde es nicht machen. Gerti, ganz ehrlich, wenn ich das Gefühl hätte, das wird ein Feigenblatt-Thema, und man schickt mir vor, dass ich ständig in einem Konflikt bin mit oben, weil ich dann ja Dinge mache, die von oben eigentlich keiner will. Ich bin in einem Konflikt mit den Kolleginnen und Kollegen an der Basis, weil die merken ja, dass das oben keiner will und dann komme ich und will dann Schulungen machen, will reden, will über Freigabeprozess reden, will über Vier-Augen-Prinzipien reden, will über Interessenskonflikte reden und die sagen, wieso kommst du? Das interessiert ja von oben überhaupt keinen. Das ist verlorene Liebesmüh. Dann würde ich es nicht machen.
So, jetzt muss ich dir widersprechen, Martin.
Bitte.
Jetzt muss ich dir widersprechen. Wenn es mehr solche Compliance-Manager gab wie du, dann bin ich überzeugt davon, dass es viele Manager und Managerinnen gab, die sich überzeugen lassen. Also, wenn du jetzt sagst, nur weil was schwierig ist, jetzt tue ich das nicht, dann muss ich dir ehrlich sagen, dann brennt es nicht für deine Geschichte. Mhm. Jetzt muss ich dir da leider ein bisschen zurechtweisen, nachdem ich öde bin, darf ich das. Gerade die Manager, die das noch nicht heraus haben, worum es wirklich geht. Mhm. Ja, genau wegen dem haben wir nämlich zum Beispiel das Lieferkettengesetz, weil sie manche Menschen über andere Menschen erheben. Mhm. Ja, weil sie glauben, sie können Dinge vorgeben und sind das Maß aller Dinge. Mhm. genau die brauchen solche Compliance-Manager wie du, die sagen, hey, hey, guter Mann, gute Frau, da steht der Mensch im Mittelpunkt und nicht dein persönliches Machtempfinden. Mhm. Und genau um das geht es irgendwo. Mhm. Und darum regt mich auch als Unternehmerin vor einem kleinen Mittelbetrieb das so auf, dass ich zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema Compliance Dinge verschriftlichen muss. Ich habe das mit der Muttermilch mitbekommen. Mhm. Ich muss mir das nicht aufschreiben, das bin
voll,
ich.
Voll.
Ja, das Thema Diversität, alles was zum Compliance dazugeht, das wissen die Zuhörer und Hörerinnen viel besser, als wir jetzt das da im Detail aufsagen. Ja? Sondern es geht doch viel mehr darum, dass wir erstens einmal alle überzeugend in dem Boot sind, alle. Mhm. Mhm. Ja? Und als Compliance-Manager bist du nicht sozusagen, darf ich nicht so gewöhnlich in meiner Aussprache, ja? Aber bist du da nicht für alles verantwortlich, aber du bist das Bindeglied. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass sie die Leute dessen bewusst sind. Sonst ist das nur ein Marketing-Gag. Mhm. Und mein Ansatz ist immer, und das wissen auch meine Leute, und das sage ich auch, manche Dinge kriegen sie bei mir gebetsmühlenartig. Ich glaube, da kannst du meine Mitarbeiter anrufen, die wissen dann genau, was die Gerti gesagt hat zu dem Thema. Also wenn du jetzt so einen Satz machst, glaube ich, wissen sie, was sage die Gerti. Ja. Und das ist mir auch wichtig, sondern ich lebe in der tiefsten Überzeugung, ich lebe mit meinen Mitarbeitern, mit meinem Team in einer Symbiose.
Voll.
Dabei ich heute da stehe, arbeiten jetzt noch manche im Unternehmen. Mhm. Das heißt, die Leute, die für mich arbeiten, die verdienen mein Geld, mein Friseur, mein Auto, mein Urlaub, alles. Mhm. Ja? Aber umgekehrt, ja, bei einer. Mhm. Also das heißt, sie dürfen sich darauf verlassen, dass ich einen richtig guten Job mache, damit sie wirklich sichere Arbeitsplätze haben. Und ich tue gut daran, dass jeder in der Früh gern kommt und dass er nicht sagt, ah scheiße, heute ist Montag. Mhm. Sondern dass ich schaue, dass sich die Leute wohlfühlen, dass sie gern kommen, dass es dort einsetzt. Und wir fragen immer wieder unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, wo glaubst du, dass du am meisten zum Unternehmenserfolg beitragen kannst? Wo fühlst du dich gut? Wo bist du richtig gut? Mhm. Oder wo möchtest du eigentlich noch hinentwickeln? Spürst du noch was du anders machen möchtest? Mhm. Und ich finde, genau dort liegt einfach auch irgendwie der Schlüssel. Und das hat für mich alles was mit Compliance zu tun. Absolut. Compliance ist das, und jetzt bin ich wieder dort, was du am Anfang warst, Compliance ist dort, wo der Mensch im Mittelpunkt ist. Und das ist jetzt nicht nur dahingesagt. Mhm. Ja? Wenn es jetzt ans Eingemachte geht, weil wir dringend was fertig machen müssen, kommt dann der so eine schöne Compliance-Geschichte aufgeschrieben hat und auf Seite 17 steht, wie wichtig das ist, dass wir unsere Kunden beliefern und sicher sind und bla bla bla. Ich weiß genau, wo ich zu meinen Leuten sage, hey, wisst ihr, Burschen, Mädels, es geht uns eingemacht, ich brauche am Wochenende drei Leute. Dann kann ich mir das aussuchen. Mhm. Und das ist das Spezielle, das ist das Beispiel mit dem Autobus. Mhm. Ja, wenn ich fahre, dass ich das Gefühl habe, alle steigen bei mir ein. Mhm. Weil sie wissen, ich kann mich auf die Gerte verlassen. Aber umgekehrt auch, ich kann mich auf sie verlassen. Und wenn wir dieses Persönliche führen, mag vielleicht oft anstrengend sein, weil man so viel weiß.
Ah, das ist, ja.
Und es geht mit dir ins Bett und es steht mit dir auf. Mhm. Also es bindet dich sehr gedanklich. Aber das ist auch das, was mich am Unternehmensein so erfüllt. Was extrem anstrengend macht, aber was extrem schön macht. Mhm. Ja? Und das ist für mich Compliance. Compliance ist das, was ich selber bin, von dem ich überzeugt bin. Wohl wissend, dass ich in der Überzeugung lebe, wer hindert mich daran, täglich klüger zu werden? Absolut. Ich habe nicht die Wahrheit, sondern meine. Und es gibt natürlich Regeln, an denen wir uns halten, aber es gibt da Dinge, die mich persönlich ausmachen. Und wenn ich mich da matche mit meinen Mitarbeitern im Sinne, wir passen zusammen, dann habe ich genau die richtigen Leute und sehe genau die richtige Chefin. Mhm. Das geht genauso auf meine Tochter über. Also so würde ich das einfach, dieses Thema für mich beschreiben.
Und das ist wunderschön. Ich meine, jetzt hast du mich natürlich aufgerüttelt, muss ich sagen, ja, mit dem, ich hätte mir es jetzt tatsächlich ein bisschen einfach gemacht, indem ich gesagt hätte, vielleicht würde ich es nicht machen, weil ich dann ständig in Konflikten bin.
Ich sage euch, die Guten brauchen wir genau als Verbindungsglied, dass wir das weiterbringen.
Aber du hast völlig recht, ich würde es nämlich tatsächlich nicht machen.
Du darfst das ganz sicher.
Ich darf sicher, aber ja, ich hätte mir es jetzt ein bisschen zu einfach gemacht. Danke, und das ist auch ganz wichtig, dass du darauf hingewiesen hast, weil wenn man nämlich dann so schnell aufgibt, brennt man nicht für die Geschichte. Du hast völlig recht. Ich muss nicht ständig, das möchte ich an der Stelle schon sagen, ich muss nicht ständig sehenden Auges mit dem Kopf gegen die Tiere rennen, weil irgendwann ist natürlich auch meine Motivation erschöpft und auch die Kraft erschöpft, und wenn das gar nichts bringt, dann, und wenn ich jetzt übernehme diese Aufgabe, weil ich davon überzeugt bin, dass ich was bewirken kann, indem ich Compliance auch anders denke und den Zugang vielleicht anders schaffe zu dem Thema, und ich merke, ich kann aber trotzdem noch nichts bewirken, weil nicht jeder für sich in Anspruch nimmt, eine Lernkurve nach oben zu haben, ja? Dann würde ich vielleicht sagen, dann höre ich auf. Aber du hast völlig recht, zu Beginn gleich sagen, da kommt der Widerstand, und das nicht zu tun, ist feig. Ja? Weil dann ändert man auch nichts. Und du hast völlig recht, mein Anspruch ist es tatsächlich auch, die Compliance zu ändern, sie neu zu denken und einen anderen Zugang zu dem Thema zu schaffen.
Ich glaube, ich darf gleich, wenn ich als Compliance-Manager, wenn ich mich irgendwo bewerben darf, dass ich das gleich irgendwo sagen darf. Voll. Dass ich sage, wie wird denn das gelebt, was Absolut. Ist euch wichtig und was ist meine Rolle?
Voll.
Ja, ich weiß nur, wie ich das erste Mal gefragt worden bin zum Aufsichtsrat. Und da war auch dieses Thema, man braucht ja Frauen oder in gewisse Organisationen, wo ich da drinnen bin, ohne jetzt Namen zu nennen. Meine erste Frage war immer, bin ich eine gute Frau? Voll. Braucht es, wenn der die Hand hebt und mitstimmt, oder ist Eigenständigkeit erlaubt? Weil sollte das so sein, dass man nur einen Handheber oder Handheberin braucht, dann wäre das nicht mein Thema. Und das war ganz nett, da hat einmal einer gesagt dann, nein, Frau Schatzdorfer, wir hätten Sie auch genommen, wenn Sie ein Mann wären. Das hat mich natürlich total überzeugt.
Das verstehe ich, aber weil du gerade von der Quote gesprochen hast, auch mir wurde schon einmal, oder über mich wurde schon einmal gesagt, dass ich quasi beim Thema Diversität, gibt es ja in Reichitz, oder? Das ist quasi der Quotenschwule, und somit haben wir einen Haken unter dem Thema Diversität, weil wir haben einen Bereichsleiter oder wir haben eine Führungskraft, die homosexuell ist und die quasi dieses bunte Leben auch präsentiert und auch offen lebt. Ah, das ist mir schon passiert. Und ich würde nicht sagen, dann mache ich das Thema nicht, weil wenn ich nur die Quote bin, dann will ich es nicht machen. Das ist für mich tatsächlich auch ein Appell gewesen. Ich muss sagen, liegt jetzt auch Jahre zurück und die Personen sind dann immer im Unternehmen, von denen das gekommen ist. Und die Situation ist jetzt eine andere, als sie vorher war. Aber das war für mich schon auch so ein gewisser Ansporn zu sagen, und jetzt erst recht. Weil wenn ich schon die Quote bin, dann muss ich scheinbar auch eine Verantwortung übernehmen für diejenigen, die ich repräsentiere, für eine Quote, in der ich nie sein wollte. Aber wenn man sie mir zuspricht, um ein Thema zu besetzen, dann besetze ich das Thema, aber dann richtig.
Außerdem, ich wollte gerade sagen, du machst das ja richtig und machst das gescheit. Also sollte der Gruppe was anderes passieren, als dass du repräsentierst.
Genau.
Also ich finde das gut. Irgendwann, so weiß ich erst einmal genau wie heute, richtig. Das Trinken des Rums, und du kommst drauf, dass
er
gut ist,
oder? Er ist richtig gut. Er schmeckt. Er geht runter. Ich muss nur aufpassen, es ist mir einmal bei der Folge mit dem Philipp Herold passiert, der wollte Bier trinken. Und mir schmeckt Bier.
Aha, na, mir nicht.
Mir schon.
Ich komme aus Zipf, aber ich mag.
Ah ja, na, mir schmeckt es schon. Das Problem ist, ich kriege einen kleinen Zungenschlag. Und ich habe einen Zungenschlag gekriegt. Und ich habe, nachdem ich nicht gewusst habe, ob ich den rumvertrage, ich vertrage ihn. Er schmeckt mir. Und
also du schaust nur tadellos aus, also wenn ich das so sagen
darf. Danke vielmals. Du hast vorhin ganz was Wichtiges gesagt zum Thema Regeln und zum Thema Richtlinien und Niederschreiben. Hast du gesagt, ich muss ja gar nicht alles niederschreiben, weil das habe ich ja mit der Muttermilch schon mitgekriegt, gewisse Dinge. Und wie du das gesagt hast, habe ich Ganselhaut gekriegt. Weil das entspricht genau dem, was ich immer sage, als Antwort das Monster der Bürokratie. Meine Antwort ist immer, ich brauche nicht 100.000 Richtlinien und Regeln. Ich brauche einen Hausverstand. Bauchgefühl und einen richtig eingenordeten moralischen Kompass. Diese drei Dinge führen dazu, dass ich mich regelkonform verhalte. Also ich will nicht immer auf regelkonform ordentlich verhalten. Wir haben alle eigentlich gelernt und haben es in uns, sich ordentlich zu verhalten. Und ich habe es in der letzten Folge auch gesagt. Compliance ist, sich ordentlich verhalten. Das impliziert, dass ich mich an die Regeln halte. Das impliziert, dass ich mich um andere kümmere. Und das heißt aber auch, dass ich Risiken, die ich feststelle, dass ich mit denen halt auch was tue. Genau. Das ist Compliance. Und das brauche ich nicht niederschreiben. Niederschreiben muss ich es nur dann, wenn es in irgendeiner Form einen Schiefstand gibt. Ja, wenn es irgendwo eine dieser drei Dinge fehlt, dann muss ich es vielleicht kompensieren, indem ich eine Regel schreibe. Oder wenn ich eben nicht das habe, dass ich die Möglichkeit habe, die Belegschaft im Unternehmen direkt zu erreichen. Darum ist es natürlich in einem größeren Unternehmen schwieriger. Da bedarf es natürlich der Rolle eines Compliance Officers, weil natürlich diese Rolle auch diese Verantwortung oder zumindest diese Aufgaben übernehmen muss, nicht die Verantwortung. Man muss immer aufpassen, der Compliance Officer ist nicht verantwortlich für Compliance. Für Compliance sind alle verantwortlich.
Genau.
Man übernimmt als Compliance Officer nur die Agenten, das zu strukturieren, ich habe es ja gesagt, zu übersetzen, die Regeln vorzugeben, also Richtlinien, den Rahmen zu schaffen für die Freigaben und das in Wahrheit auch zu kontrollieren in irgendeiner Art und Weise und dann da zu sein, wann was passiert. Genau. Ich nehme die Leute an die Hand. Und das ist das, was ich als Compliance tue. Und dann das mit der Muttermilch ist in Wahrheit, du hast völlig recht, wir haben es in uns. Und darum hat Compliance in meiner Welt auch immer so ein bisschen eine gesellschaftspolitische Verantwortung auch, weil Compliance soll uns schon immer ein bisschen daran erinnern, auch im Unternehmen, dass es um einen Mensch geht und dass wir alle gleich sind. Und du hast das in deinem Podcast, sprichst du auch davon, über diese Ebenen und über Hierarchie. Und was so schön ist, ist, du sagst da, wir sind als Mensch, sind wir gleich, unabhängig davon, ob es eine Hierarchie gibt oder nicht. Und das ist auch die Aufgabe von der Compliance, oder zumindest übersetze ich das so, ja, für mich selbst, dass ich schaue, dass wir Menschen auf eine Augenhöhe bringen. Dass ich mich auf dieselbe Ebene begebe, nämlich nicht nach unten, sondern manchmal auch nach oben. Dass es völlig wurscht ist, ob das eine Produktionsmitarbeiterin ist, dass es völlig wurscht ist, ob es ein Geschäftsführer ist. Wir müssen uns auf Augenhöhe begeben, damit wir auch ordentlich miteinander reden können, genau, und damit wir auch vom selben reden. Und jetzt hast du vorhin, das wollte ich nämlich auch noch sagen, ich habe es aufgeschrieben, und es brennt mir unter die Nägel das Thema, die Leute wissen auch, wer du bist und was du willst. So wie du das von den Leuten weißt, wissen die das von dir. Jetzt habe ich Transparenz immer so verstanden, dass man quasi in die Prozesse transparent ist und dass man in den Richtlinien möglichst transparent ist. Transparenz schafft Klarheit.
Und schafft Vertrauen. Angreifbarkeit schafft es natürlich.
Absolut.
Ja.
Ich habe das gar noch nie verstanden mit oder noch nie so weit gedacht, dass diese Transparenz, gerade beim Thema Kultur, gerade beim Thema Tone from und at the top, diese Transparenz, dieses, wer bin ich denn als Mensch, eigentlich das Wichtigste ist. Oder dass man Transparenz nämlich dahin auch entwickeln muss, dass es nicht nur darum geht zu sagen, ich will das, ich will das, ich will das, sondern dass man eine gewisse, gerade in der, als Unternehmensführung, als Leitung, so transparent sein muss, dass man natürlich ein bisschen was von sich selbst nach außen kehren muss, dass die Leute auch wissen, wer ist denn das und für was steht denn die Person. Und das erfordert natürlich eine Transparenz, weil würde ich eine Mauer rundherum bauen und trotzdem erzählen, was ich will, war immer nur die Mauer dazwischen.
Ich muss dazu sagen, ich glaube, dass da schon viele Zuhörer oder Hörerinnen gibt, die sagen, nein, das sehe ich nicht so, verstehe bis zu einem gewissen Grad, weil man muss schon sagen, in dem Moment, wo man sehr offen ist, ist das natürlich manchmal sehr verbindend und verbindlich, aber du bist natürlich auch viel angreifbarer. Und ich muss dazu sagen, es ist einfach meine persönliche Art und Weise, mit Menschen umzugehen. Ich rede auch über meine Gefühle. Und man glaubt gar nicht, wie man auch ein Team von Technikern, wir waren ja trotzdem vor einigen Jahren nur sehr, sehr männerlastig, aber wir mittlerweile 24% Frauenanteil haben in allen Hierarchien, kann man nämlich das schon irgendwo lernen, dass man sagt, wie geht's da, was brauchst du und so weiter, dass man Menschen zu dem erzieht, dass sie einfach irgendwo offen reden. Und das ist was nicht jeder kann. Und das ist einerseits eine Kultur im Unternehmen, aber zum anderen müssen das die Menschen auch mitbringen, dass sie sich auch irgendwo öffnen. Und ich glaube, dass das nicht jedem Menschen irgendwo gegeben ist. Ich meine, wer mich kennt, weiß, dass ich von meiner Grundausbildung her Kindergärtnerin bin. Ich habe immer mit Menschen zu tun gehabt. Ich habe da einen ganz anderen Zugang. Wenn ich mir aber euch Compliance-Manager anschaue, ihr kommt ja meistens alle aus dem Rechtsstudium. Ihr seid ja mit den Paragraphen und so weiter groß geworden. Jetzt wird ganz wild verallgemeinern.
Stimmt.
Ja, und ich glaube einfach, dass da, für mich bist du eine totale Ausnahme. Ich kenne schon viele Rechtsanwälte und so weiter, aber Rechtsanwälte gehen einfach nach Fakten vor. Und da gibt es, das wird jetzt abgewogen, ist das so oder ist das so? Und das ist relativ eindeutig und nach dem geben wir vor. Und das ist natürlich auch irgendwo wichtig, aber darum finde ich das so schön, was du jetzt da machst da mit dem Podcast, dass du sagst, ja, Compliance ist eine wichtige Geschichte, aber da gibt es noch mehr. Weil Compliance machen wir nicht fürs Unternehmen oder schon fürs Unternehmen, aber das Unternehmen besteht aus Menschen.
Richtig.
Und ihr Danke. Compliance-Manager, ihr habt die Aufgabe, dass genau einerseits, wie du zuerst gesagt hast, das schon irgendwo auch verschriftlicht und das in ein Regelwerk eingibt, aber ich würde es auch sogar noch ein bisschen weiterspannen. Es ist doch schön, wenn wir dem Thema Compliance so einen Stellenwert geben, dass sie die Unternehmen sogar einen Compliance-Manager leisten.
Voll.
Das heißt, das wirkt nach innen und außen. Da geht es nicht nur darum. Vielleicht sind manche dabei, die sagen, ja, der sollte jetzt, ich sage jetzt nicht Drecksarbeit machen, der muss sich um das alles kümmern, weil das interessiert mich nicht. Und der sollte das mit den ganzen Gesetzen und was weiß ich was machen. Ich glaube trotzdem auch, dass ganz viele vom Management hinter euch stehen, auch wenn es Ausnahmen gibt. Also dein Unternehmen kann sich auf alle Fälle glücklich schätzen, dass so ein Compliance-Manager hat wie du.
Danke.
Weil wenn nämlich das Team wirklich gut performt und da ist wer da, der auch das Thema Compliance gut bedient, dann werden sie die Menschen wohlfühlen. Und wenn sie die Menschen wohlfühlen, werden sie eine gute Arbeit machen.
Absolut.
Kümmert ihr um Menschen, nicht um die Zahlen, die kommen von selber,
Richtig.
Ist mein Spruch.
Ja, ist voll gut.
Und jeder Manager oder jede Managerin wird gut daran tun, dass sie die Leute wohlfühlen, dass sie einen guten Job machen können, dass sinnstiftend arbeiten können. Und ich sage dir eins, Martin, dieses sinnstiftende Arbeiten, das kommt noch viel, viel mehr dass das einfach für Menschen wichtig ist.
Absolut.
Weil das gehört für mich zu Work-Life-Balance.
Mhm, voll.
Das heißt nicht weniger arbeiten, sondern sinnstiftend arbeiten und dass ich das Gefühl habe, das, was ich tue, ist wichtig für mich, aber auch für mein Team und das hat eine Anerkennung und eine Wertschätzung. Mhm. Darum geht es. Und das müssen wir auch den Menschen vermitteln.
Absolut.
Und da habt ihr eine wichtige Aufgabe. Absolut. Also nicht sagen, wenn es schwierig ist, geht. Also das geht nicht.
Nur, dass das man geht das natürlich nicht.
Nein, das geht nicht.
Danke, ja. Das ist total super. das reiht sich natürlich ein, in dem, was ich gesagt habe, mit wir erfüllen ja keinen Selbstzweck. In dem Moment, wo die Compliance glaubt, wir erfüllen einen Selbstzweck. Und es geht nicht um Menschen, sondern es geht um die reine Regeltreue, um das reine Gesetz, um die reine Richtlinie. Und das ist meine einzige Legitimation, dass ich mich hinsitze und eine Richtlinie schreibe. Dann habe ich das Thema nicht verstanden.
Genau.
Ja? Und ja, da sind wir sich absolut einig. Und das ist diese Symbiose, die du sprichst zwischen Unternehmensleitung und Belegschaft, genau diese Symbiose muss eigentlich die Compliance auch schaffen. Nämlich mit der Unternehmensführung mit der Belegschaft. Wir sitzen im selben Boot, als Compliance Manager, als Compliance Officer sitze ich im selben Boot. Und das ist immer genau das, was ich sage. Compliance ist People's Business. Wir stellen den Menschen ins Zentrum und meine eigentliche Aufgabe ist, in Wahrheit Beziehungsmanagement zu betreiben. Ja? Beziehungsmanagement nach oben zur Geschäftsleitung und da quasi die Beziehung zu schärfen, einzuwirken, nach unten oder auf die Serverebene, je nachdem, Brückenbauer, Netzwerker. Eine Schnittstellenfunktion, es ist unsere Aufgabe zu fördern, zu fordern, Kompetenzaufbau zu betreiben. Unsere Hauptaufgabe liegt in der Prävention, in der Compliance. Und Prävention heißt ganz viel kommunizieren, das heißt ganz viel schulen, das heißt ganz viel gespüren. Ich muss die Leute gespüren als Compliance Officer, damit ich Risiken erkenne, damit ich erkenne, wo zwickt's denn gerade.
Ja, und die Leute wissen ja, wo es zwickt. Und
genau.
Jetzt geht es darum,
richtig,
eine Kultur zu schaffen, dass die Menschen da kommen und sagen, du weißt eh, da hätten wir was oder
richtig,
da war was und so weiter. Ja, also nicht, dass ich das irgendwo verstecke oder irgendwo so ein Deckel drüber tue, sondern genau diese Vertrauenskultur, die notwendig ist, damit eben Compliance garantiert ist.
Mhm. Wie hast du das bei dir in deinem Unternehmen? Hast du irgendwelche Rituale? Wie ist es dazu gekommen, dass das so ist, dass die Leute wissen, das was ich weiß ganz genau, was die Gerte will. Wie ist es zu dem gekommen?
Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg.
Mhm.
Ja, einfach mit den Leuten reden, Gesprächssituationen schaffen. Das ist so bei uns und das hat meine Tochter genauso beibehalten, dass es einfach die offene Bürotür gibt, wenn unsere Leute was brauchen. Dann müssen die nicht wochenlang auf einen Termin warten, dann geht das ganz, ganz schnell, dass wir über die Sachen einfach auch irgendwo reden. Wir suchen uns immer wieder Situationen, wo wir in Kleingruppen mit unseren Leuten einfach auch irgendwo reden. Und eine ganz spannende Geschichte fällt mir jetzt gerade spontan ein, das passt vielleicht dazu, wie die Marlene, meine Tochter, jetzt eben verstärkt im Unternehmen ist und mich beerbt. Ich habe mich schon wirklich sehr zurückgenommen, darum kann ich auch dabei jetzt beim Podcast sein. Ja. Und dann sagt die Marlene, du, Mutti, weißt du, ich werde mit jedem von unseren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen ein 20-Minuten-Gespräch führen unter dem Titel Reden wir mal. Und sag, was willst du, Marlene? Du willst mit jedem Mitarbeitergespräch. Nein, hat sie gesagt, Mama, nicht ein Mitarbeitergespräch, ein klassisches, sondern jeder kriegt eine Einladung für ein 20-Minuten-Gespräch mit mir unter dem Titel Reden wir mal. Aha. Sag, Marlene, ohne dass ich jetzt was weiß, und du darfst mich fragen, soll ich das tun oder nicht? Und du weißt, dass ich gern rede. Und dass mir unsere Leute wichtig sind. Und ich glaube, dass ich viel für unsere Leute weiß. Aber ich muss dir ehrlich sagen, Marlene, ich darf es eher nicht. Mhm. Weil du kriegst ganz viel Inputs und du musst mit dem was tun.
Richtig.
Also du wirst an dem gemessen, wie du das umsetzt. Und wenn du das nicht richtig umsetzt, kann der Schuss wirklich nach hinten losgehen. Darum würde mir das gut überlegen. Und die Marlene sagt, okay, passt, aber ich mach's.
Mhm.
Sag es gut, mach. Sie hat sich 3 Wochen die Termine reserviert, 3 Wochen lang. Sie hat mit insgesamt 86 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gesprochen, hat jedem eine persönliche Einladung geschickt, unter dem Thema reden wir mal, und hat ein strukturiertes Gespräch geführt, wo es einfach gewisse gleichmäßige Fragen gegeben hat. Hat sie eine große Sanduhr ins Büro gestellt bei dem Gespräch und hat gesagt, 20 Minuten haben wir Zeit. Und sage ich, was ist denn dein Ziel von dem Ganzen? Und das habe ich so spannend gefunden. Und sie hat gesagt, Mama, weißt du, was ich für Ziel habe? Ich möchte einfach meine Leute persönlich kennenlernen und ich möchte, dass ich für meine Leute berechenbar werde.
Das kriege ich ganz laut.
Ja, und mir ist genauso gegangen. Und ich sage, sie hat die drei Wochen wirklich durchgeredet. Ein paar haben dann ein bisschen länger gebraucht, weil es mal Urlaub oder Krankenstand dabei war. Und ich muss dir eins sagen, das hat einen Bus durch die Firma gegeben. Und nochmal, wie ich gesagt habe, ich nehme von mir an, wenn man mich fragt, führst du persönlich, dann sage ich ja. Redst du viel mit deinen Leuten, dann sage ich ja. Ja, aber das, was die Marlene da gemacht hat, das hat ihr persönlich und dem Unternehmen derart gut getan. Und weißt du, was das Spannende war? Dass man da jetzt wirklich, ich sage jetzt ganz bewusst, ich denke jetzt an drei Leute, wo sie eigentlich gesagt hat, Mama, weißt du eigentlich, dass der oder die das oder das Potenzial haben? Mhm. Und ich muss dir ehrlich sagen, Martin, ich habe es nicht gewusst. Mhm. Und ich habe gesagt, Marlene, danke, dass ich von dir so viel gelernt habe.
Das ist wirklich stark. Das ist wirklich stark. Sich die Zeit nehmen, reden, vorbereiten.
Nachbereiten.
Zuhören.
Mhm. Weißt du, was das ausgemacht hat? Und ich sage, jedem, der Unternehmen übernimmt, das musst du schon wollen, das musst du schon können. Ja, aber das war wirklich sensationell und du kannst dir gar nicht vorstellen, wenn jetzt ein Autobus draußen steht und Marlene sitzt drinnen, dann weiß ich auch, dass die Leute stehen. Und das ist was, das kannst du nicht verordnen. Du kannst vielleicht auf jeden Sitz 500 Euro hinlegen, dann kommen sie vielleicht.
Na, schau her, Loyalität ist, ein Geschenk.
Loyalität ist ein Geschenk. Und das ist genau das kann man mit solchen Aktionen machen. Und zwar nicht aus einer Berechnung außer, sondern genau aus dieser menschlichen Haltung außer, ich möchte, dass wir zwei gut miteinander kennen. Ich möchte, dass wir berechenbar sein. Ich möchte wissen, was mir wichtig ist und was dir wichtig ist. Ja? Und das war, also ich kann es nur mehr sagen, das war wirklich sensationell.
Das ist gut, das funktioniert auch bei einer, ich finde das bei der Größe, die ihr habt, schon stark, weil das ist schon ein Aufwand. Ihr seid kein kleines Unternehmen mit 86 Leuten.
Ich glaube, da gibt es wenig Berater, die sagen, ja, machen Sie das, Frau Schatzdorf. Ja, die sagen, Uli, nein, das ist nicht gescheit.
Absolut, absolut. Das, also ich finde das ganz großartig und du hast jetzt was gesagt mit Berechenbarkeit. In meiner Welt ist Berechenbarkeit eine Führungsaufgabe. Berechenbarkeit und da sind wir wieder bei der Kultur. Und je berechenbarer, dass ich bin, desto mehr Sicherheit vermittelt ich meine Leute. Weil die wissen, wie man reagiert, wenn was nicht funktioniert. Man weiß als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter, wenn ich mich nicht an die Regel halte, was dann die Konsequenz ist.
Genau.
Die wissen wahrscheinlich ganz genau, wenn sich einer nicht an die Regel hält, was die Gerti dann sagt. Ja? Weil du berechenbar bist als Führungskraft und als Unternehmensleitung. Und jetzt mit dem Gespräch, das deine Tochter geführt hat, das ist wirklich wertschätzend.
Das haben die Leute selber gesagt. Also das ist ja überhaupt noch nie in der Form so passiert. Ja?
Und wenn ich auf den Zettel schaue, ja, das ist ein Kulturthema, ja. Das heißt, der Tone from und at the top, diese Vorbildwirkung, dieses Zuhören und natürlich auch nicht nur aktiv zuhören, sondern auch aktiv vermitteln, was man gerne hätte, mit dem Ziel, was sie hat. Ich schaue auf den nächsten Punkt, da steht Risk Assessment. Durch genau das, dass der Tochter mit die Leute redet, hat die sofort einen Zugang zu denen, die sagen, darf ich da vielleicht nur kurz sagen, mir ist aufgefallen, das und das, da haben wir vielleicht ein Risiko. Die Person hätte einen anderen Moment vielleicht gehabt, wo sie es sagt oder vielleicht gesagt, es wird schon irgendwann einmal passen, dass ich es vielleicht irgendwem sage. In dem Moment war das aber eine aktive Einladung, auch mitzuteilen, was die Leute gerade bewegt.
Ganz genau, du sagst ganz was
Somit bin ich in Wahrheit auch beim Risk Assessment.
Absolut, ja.
So, dann habe ich Strategie und Ziele, das verpacken wir bei der Kultur noch mit. Wir sind bei Richtlinien, Programme und Prozesse, das heißt in Wahrheit fällt das ja weg, weil ja ganz klar kommuniziert wird mit was will ich und was habe ich. Und ihr habt natürlich, ihr seid ein technisches Unternehmen, ihr habt die Richtlinien, die man braucht und die Policies, die notwendig sind. Ja. Whistleblowing entfällt in Wahrheit, also dieses klassische Whistleblowing entfällt, weil du nämlich genau mit der Maßnahme, dass sie dich hinsitzt und redet und zuhört, genau dieses Open-Door-Prinzip vermittelt und sagt, ich höre dazu, du kannst zu mir kommen. Deine Anliegen sind mir wichtig. Das, was du feststellst, ist mir wichtig, weil, da komme ich wieder zu dir, weil ja du auch von der Symbiose sprichst. Ja, das heißt, das ist ja auch ein Kreislauf, in dem sich hier bewegt. Ja, das eine bedingt ja das andere. So, somit haben wir auch eine Möglichkeit geschaffen durch genau das, dass man sagt, da können Risiken aufgezeigt werden, also frühzeitiges Erkennen von Risiken.
Ganz hundertprozentig.
Weil sie ja nicht nur, das ist ja wahrscheinlich, und so ehrlich, jetzt bin ich kein Psychologe und ich bin auch was, sonst was nicht, ja, also um da jetzt in die Tiefe zu gehen. Aber das ist ja keine Momentaufnahme. Die hat ja damit Kanäle aufgemacht. Die hat ja damit etwas geschaffen, was ja wächst. Das ist ja jetzt nicht so, dass die Leute sagen, jetzt habe ich einmal die Möglichkeit, dass ich rede, sondern durch das, dass sie aktiv zuhört, eine Nachbereitung macht und mit das verarbeitet, was passiert, schafft sie diese Verbindlichkeit, von der manche Angst haben. Ja? Sie schafft die Verbindlichkeit, nämlich so, dass das noch wirkt. Und somit hast du immer ein frühzeitiges Erkennen geschaffen, weil die Leute dann kommen und sagen, du Marlene, wir haben einmal geredet, ich habe das damals gesagt oder ich habe dir das damals sagen können, du hast dir Zeit genommen, darf ich dir das auch sagen?
Ja.
Und somit hast du eigentlich Du, also, wenn ich jetzt dann nur sage, okay.
Man, ich darf ja da noch, dass ich das nur kurz ergänzt habe. Du hast das jetzt total schön beschrieben. Genauso war das nämlich. Und es waren ja oft Kleinigkeiten, die die Mitarbeiter gesagt haben. Und bevor sie mit ihrem Gesprächsmarathon fertig war, waren ja schon einige Dinge umgesetzt, die die ersten gesagt haben. Weil der eine hat vielleicht anders Licht braucht, der andere tut irgendwas, der andere wird einen anderen Parkplatz. Also, egal. Da waren ein paar so relative Kleinigkeiten. Aber du weißt ja, wie das ist, Martin, wenn man was hat, was man stört, dann wird das richtig groß.
Richtig.
Ja,
richtig.
Und wenn ich das vielleicht schon mal wem gesagt habe, irgendeinen Vorgesetzten, Abteilungsleiter, und der sieht du das vielleicht ein bisschen anders, dann sagt er, ja, das haben wir jetzt keine Zeit, oder das ist jetzt nicht so wichtig und so weiter. Ja. Dann fühlt sich dieser Mitarbeiter, dieser Mensch nicht gehört. Und jetzt kommt dann dieses Gespräch mit der Marlene und der sagt dann irgendeine vermeintliche Kleinigkeit, sagt Marlene, überhaupt kein Thema. Ja, und das wird innerhalb von 2-3 Tagen umgesetzt oder eine Woche oder eine neue Fußmatten. Also da hat es ein paar so Dinge gegeben, sie hat das super toll aufbereitet und nachbereitet. Also ich muss sagen, das ist für mich ein Projekt gewesen, das natürlich jetzt immer nur wirkt, das war erst vor ein paar Monaten, das einfach auch immer nur wirkt. Aber es ist genau das, was du gesagt hast, Martin. Genau das ist entstanden. Ja, dass sie gesagt haben, hey, die Marlene kümmert sich um uns. Also dürfen wir es auch nicht im Stich lassen. Das sagen sie nicht wortwörtlich, aber das ist die Emotion, die du rauswächst aus dem. Und du kriegst da ein Team und das ist genau das, wo wir sagen, wir möchten auch, dass die Menschen selber zum Denken anfangen. Wenn wir in Österreich bestehen wollen, wir haben so hohe Lohnkosten, wir sind unverkäuflich, das ist aber ein ganz anderes Thema, ja, dann brauche ich die Gedanken, die Ideen, die Innovation, die in jedem Einzelnen der Menschen ist, weil ich kann vielleicht gewisse Dinge koordinieren und ich glaube, dass wir da oder da irgendwo ganz gut auskennen, aber wie der Schweißprozess optimal abläuft, ja, oder welchen Tisch, das ich brauche und so weiter, das wissen die Fachleute direkt vor Ort. Und es geht darum, haben die Möglichkeit, dass die das auch mitteilen. Und genau das passiert. Aber das ist natürlich Führungsarbeit. Das ist Beziehungsarbeit. Aber nicht im negativen Sinn, sondern im Sinne von, du musst schon Zeit aufwenden. Und du musst dir das, du musst eintauchen wollen, du musst dir diesen Menschen nähern wollen. Und du brauchst dieses Zulassen auf dieses Menschsein. Das hört sich vielleicht ein bisschen so esoterisch an, aber das ist der Schlüssel. Dort wird das immer mehr und mehr hingehen. Und ich spüre das auch. Wir haben wirklich viele Blindbewerbungen. Wir haben für nächstes Jahr schon die Lehrlinge alle. Ja, alle so ein paar Fachkräftemangel. Ich muss ganz ehrlich sagen, das rät sich so umeinander. Wenn du, so wie du bist, das wirkt nach innen, aber es wirkt auch nach außen. Und die Leute haben erstens ein Elefantengedächtnis, die wissen alles. Und zum anderen verändern sie einfach auch die Welt und du musst einfach auch schauen, wo gehst du mit und dann sind wir wieder dort, dass ich sage, es gibt Dinge, da passe ich mich natürlich an, weil es gibt, sage ich jetzt mal, Flexibilität der Arbeitszeit. Ja. Aber grundsätzlich, was unsere Werte sind, die sind bei uns da, die sind berechenbar, für das stehen wir, das ist bei uns Schatzdorfer. Das wollen wir haben und das wollen wir nicht haben. Und als du gesagt hast, wie schafft man das? Indem man die Dinge ganz klar kommuniziert und nicht nur sagt, also was ist denn da, das ist ein Blödsinn oder was soll denn das, also Katastrophe, ganz anders, sondern weißt du eigentlich, dass mir das so gefällt, dass ich mich auf dich so verlassen kann? Weißt du, wie schön das ist, wenn ich in der Früh durch die Firma gehe und du kriegst mir schon voller Weiden? Weißt du, was das für wert ist? Weißt du eigentlich, dass ich da als Chefin so viel Energie kriegt, dass ich das gar nicht sagen kann. Das ist Compliance. Weil ich weiß, der tut nicht einfach irgendwas, der überlegt, was er für Arbeit macht. Weil natürlich arbeiten Menschen für Geld, aber ich sage das, sie arbeiten auch für einen Vorgesetzten oder für die Chefin oder für einen Chef. Und dessen muss man sich bewusst sein. Und so lebe ich meine Unternehmerrolle. Und mir taugt das und ich freue mich, dass meine Tochter das jetzt auch so macht.
Schau, ich habe gewusst, warum ich die einlade. Jetzt redest du über Unternehmensführung. Jetzt redest du aus der Rolle und aus der Perspektive der Unternehmerin. Und ich rede über Compliance. Und wenn es da auffällt, wir sagen genau dieselben Sachen.
Ich wollte gerade sagen, wir reden vom Gleichen. Ja, genau. Und das ist ja das Schöne.
Also da merkt man, man muss nicht Compliance so kompliziert denken. Wenn da an der Spitze wer ist, der ganz klar kommuniziert, ganz klare Ziele hat, transparent ist, versteht, dass es um einen Mensch geht, um die Symbiose geht. Und wenn ich jetzt das Bild, das wir da an Tischling haben, nur kurz fertig zeichnet, da ist nur ein Punkt mit reagieren, das hat deine Tochter auch schon gemacht, indem sie darauf reagiert hat, was die Leute gesagt haben. Und der letzte Punkt mit der Kontrolle, das ist sowieso was, wo man sagt, die Kontrolle wird meistens sowieso von einem anderen übernommen und schaut einmal drauf, ob da was passiert. Aber in Summe haben wir das Compliance-Management-System mit dem, was deine Tochter da gemacht hat und mit dem, wie du wirkst, mit dem, wie deine Tochter wirkt, fertig zeichnet. Das ist nicht hochkomplex. Du hast mir über eine Maßnahme deiner Tochter erzählt und genau diese Maßnahme bildet alles ab, was da auf dem Zettel steht zum Compliance-Management-System. Das ist, und in der Mitte, ich habe jetzt das ein wenig nicht so eine schöne Schrift, aber in der Mitte steht Beziehungsmanagement. Weil der Mensch im Zentrum ist.
Genau.
So. Ja. Und das ist was, das funktioniert auch ohne 100.000 Richtlinien, Es funktioniert auch ohne scheinbar einer Delegation von Aufgaben an eine Compliance-Organisation. Da funktioniert Compliance durch Unternehmensführung. Das ist einfach fantastisch. Du hast vorhin was gesagt, da wollte ich vorhin schon einhaken. Und das war schade, wenn wir nicht drüber reden. Weil du hast vorhin gesagt, bei der Transparenz, da werden ganz viele sagen, boah, das möchte ich nicht. Ich glaube, dass es wichtig ist. Ich glaube, dass die Transparenz einer Führungskraft der Schlüssel für den Erfolg ist. Ja, nämlich auch für genau diese Risikominimierung, Regeltreue und was auch immer und auch Kulturbegründung. Ja. Wenn ich bei der Kultur bin, dann ist es so schön, dass wir dieselbe Sprache reden. Das kann ich auch nur kurz sagen, weil ich verstehe mich nämlich als Compliance Officer als Kulturbotschafter. Ja, ich bin Botschafter der Unternehmenskultur, genau, weil ich nämlich übersetze was und schaue, dass sie alle genau das wollen und die Freiräume bekommen, die sie auch brauchen. Und was nämlich da auch noch ist, weil du gesagt hast, jetzt schweife ich schon wieder ab, aber ich habe so viele Dinge auf meinem Zettel stehen, weil du gesagt hast, die Marlene hat auch erkannt, dass da Leute Potenziale haben. Ja? Das heißt, wenn man mit den Leuten redet, sie beschäftigt, ja, und auf Leute einwirkt, dann findet ein Kompetenzaufbau statt. Dann findet Personalentwicklung statt.
Wollte gerade sagen, auch eine Weiterentwicklung.
Richtig. Genau. Und Compliance tue ich auch nichts anders. Ich tue ja auch nichts anders, als dass ich Leute aufkläre über Dinge, die ein Risiko sind, die wir vermeiden, die notwendig sind, Dinge, wo man sagt, schon her, das wollen wir nicht, oder es ist für unser Risiko, wenn wir in der Branche sind oder wie auch immer. Auch ich habe
als Aufgabe. Du gibst Informationen weiter, die für Menschen wichtig sind, damit sie gute Arbeit machen können.
Richtig, ja? Das ist
eine Aufwertung.
Ja. Genau, und auch für ich, bei mir ist Personalentwicklung, weil ja da Leute draufkommen, hey, ich habe eine Stärke im, ich kann auch, um jetzt in einer pandemischen Sprache zu sprechen, ein super Spreader für das Thema Compliance sein. Weil ich habe es verstanden und ich finde, das ist eine gute Idee. Und weißt du was? Ich übernehme das bei mir in meiner Abteilung und ich kommuniziere die Dinge. Ich nehme das mit in meine Schulfix. Wir reden darüber, weil es mir wichtig ist. Auch da erfolgt dann eine Art Kompetenzaufbau und eine Art Personalentwicklung. Das heißt, auch das ist eine Aufgabe, die was zur Compliance dazugehört. Also wir haben jetzt genau das fertig, aber was ich eigentlich fragen wollte ist...
Ich habe nämlich auch noch ein kleines Thema, aber mach du das, vielleicht passt das eh dann dazu.
Ja? Ist wie, weil du ja gesagt hast, viele Leute werden sagen, das sehe ich nicht so oder das möchte ich so nicht. Wie gehst du mit Widerständen um? Weil es wird auch im Unternehmen passieren, dass Leute sagen, boah, das sehe ich aber anders wie die Gerti. Oder nicht nur im Unternehmen, sondern ich kann mir vorstellen, dass auch andere Unternehmerinnen und Unternehmer sagen, ah, da muss man mit einer gewissen Härte rein und als Frau muss ich mich vielleicht verhalten wie ein Mann, was ich sowieso ganz schwachsinnig finde.
Wird schwierig auf die Dauer, ich sag's noch. Ich hab's einmal probiert, es wird nichts.
Nein, es funktioniert auch nicht. Das man muss so sein, wie man ist. Authentisch sein ist der Schlüssel zum Erfolg. Aber wie gehst du mit Widerständen um?
Das wollte ich nämlich gerade, das ist wirklich spannend, Martin, weil genau das hat mich aufgeschrieben. Weil, glaube ich, sonst hört sich das so an, wie wenn das alles sich so ein Kindergeburtstag war. Unternehmensführen ist überhaupt kein Kindergeburtstag. Ja. Im Sinne von, das ist alles leicht und mir dann nur was Spaß macht. Ja. Spaß ist schon wichtig bei der Arbeit, dass man das gern tut. Aber genau wie du auch sagst, du hast natürlich auch Themen im Unternehmen, wo du verschiedene Meinungen hast. Und ich möchte jetzt ein Beispiel erzählen, das ist ja sehr ein drastisches Beispiel, aber was trotzdem auch in diese Kerbe auch irgendwo fällt. Und zwar ist das bei uns gewesen, das ist jetzt einige Jahre, also schon wirklich lang aus, ist um das Thema sexuelle Belästigung gegangen. Und es ist trotzdem einfach ein Thema, wo man Frauen im Unternehmen beschäftigt oder Lehrlinge wie bei uns auch in der Produktion. Wir sind, wie gesagt, ein Zulieferant der Metallindustrie. Muss man natürlich schon auch schauen, wie geht er mit dieser Situation um? Und ich muss dir ehrlich sagen, genau wie bei der Marlene mit dem Gespräch, wo ich mir eine fixe Meinung gehabt habe, wenn man wer gefragt hätte, kann dir das in deinem Unternehmen passieren? Hätte ich wirklich zu 80% gesagt, nein, weil ich bin nahe an meinen Mitarbeiterinnen in dem Fall, ich weiß, was in meinem Team passiert und so weiter. Tatsache ist, dass es eine Situation gegeben hat, wo vor allem eine Mitarbeiterin kommt, die bei uns eine Zeit da war, super Mitarbeiterin, eingeschult worden auf einer Maschine für einen Schichtbetrieb von einem Mann. Und auf einmal kommt es nach ein paar Monaten, wo das alles gelaufen ist und so weiter, alles eigentlich in trockenen Tüchern, wie man so schön sagt, und auf einmal kommt es und sagt, sie will das Unternehmen verlassen. Und sage, warum? Nein, sie will doch einen anderen Job, sie möchte einen Bürojob und sie will das nicht mehr da an der Maschine und so weiter. Und irgendwas hat man mal gesagt bei mir, das ist nicht. Das ist nicht. Ich habe damals mit meinem Geschäftsführer geredet, sage ich, du, da ist irgendwas im Busch, ich weiß nicht was, aber da ist was. Und Tatsache war, dass ihr Sohn auch bei uns im Unternehmen gearbeitet hat und der dann zum Produktionsleiter gegangen ist und ihm gesagt hat, dass seine Mutter da herinnen sexuell belästigt worden ist. Aber er darf nichts sagen, weil seine Mama will das nicht. Und das hat mich total bestätigt. Ich habe mir dann die Frau einfach nochmal geholt. Wir haben dann in ein paar Augengesprächen nochmal gesprochen. Haben wir zuerst auch gemacht. Ja, ich habe es dann einfach ganz bewusst auf das angesprochen. Und dann hat mir die wirklich unter Tränen einfach das erzählt. Das war wildeste verbale Geschichte. Also es war nicht, war nicht ein Übergriff in dem Sinn, aber trotzdem in einem Bereich, der für die Frau nicht zum Aushalten war. Und ich habe dann mit der Frau gesprochen und habe dann innerhalb viertelhalbe Stunde den Mitarbeiter, der 19 Jahre bei mir im Unternehmen war, fristlos entlassen. Ich glaube, ich brauche nicht recht viel mehr dazu sagen, was er dem Unternehmen da hat. Das Unternehmen hat sich gespalten. Da hat es eine Gruppe für und eine Gruppe dagegen gegeben, weil die einen gesagt haben, geht es war eh nicht ein bisschen Spaß, das wird mir wohl ein bisschen, ja, es war überhaupt kein Spaß, was da gekommen ist. Und die andere Gruppe haben gesagt, nein, das gehört, weil das kann man einfach nicht erlauben und der was bützt denn der ein und der nimmt sich überhaupt ein paar Dinge aus und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe den Herrn angeboten, ich zu ihm die halbe Abfertigung, wenn er Therapie macht, weil das ist absolut grenzwertig, was er gemacht hat. Das hat er verweigert.
Echt?
Daraufhin ist die fristlose Entlassung gewesen. Er hat natürlich seine Abfertigung verloren. Es hat einen Termin bei der Arbeiterkammer gegeben. Ich erzähle das jetzt wirklich sehr ausführlich. Und die hat gesagt, dann nehmen Sie das Angebot an. Da hat es natürlich auch die Stellungnahme von der Frau gegeben. Das hat er nicht gemacht. 3 Monate später ist er gekommen, hat das Ganze eingeklagt. 10 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben zur Kriegsverhandlung müssen, haben da aussagen müssen. Und er hat schlussendlich das absolut verloren, weil das war einfach übergriffig, was er da gemacht hat. Das Ganze hat sich aber so lange hinzogen, dass die Frau weder einen Schadensersatz noch sonst irgendwas gekriegt hat. Ja, und das Spannende war auch das, dass bei Gerichtsverhandlungen der Richter damals gemeint hat, also quasi Frau Schatz, dafür dann geben Sie halt dem Beklagten da diese Abfertigung, dann muss die Frau nicht verhört werden, weil ich gesagt habe, warum muss die Frau da aussagen, das ist ja sehr erniedrigend. Und ich habe gesagt, dann geben Sie ihm halt die Abfertigung. Und ich habe gesagt, hallo, nicht die Frau hat den Tatbestand begangen, sondern ich glaube, sie verwechseln da irgendwas. Ich glaube, wir sind nicht in Österreich, also wo sind wir? Und außerdem waren bei diesen Sitzungen 2 Laienrichter, das waren beide Männer. Also nur, dass man sieht, in welcher, es ist jetzt wirklich schon einige Jahre aus. Aber genau solche Dinge gibt es auch. Und jetzt möchte ich, weil du sagst, wie geht man mit dem um? Ich habe mir dann wirklich am nächsten Tag die Mannschaft geholt, kurz vor Dienst- oder Arbeitsbeginn. Und habe ihnen gesagt, ihr kennt mich und es gibt Dinge, die diskutiere ich. Wenn mir wer was stört und er kommt am nächsten Tag und sagt, Gerti, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe da gestern was genommen, das war nicht okay, dann habe ich einen Verhandlungsspielraum. Dann kann man über das reden. Wenn einer wen mobbt oder wenn einer wen sexuell belästigt, egal wer und in welcher und welcher Position der hat, der verlässt auf der Stelle das Unternehmen. Nur, dass wir uns da klar sind. Es war total ruhig. Es ist nie wieder so quasi gesprochen. Es sind dann die Verhandlungen gekommen, das hat sich ja dann fast über Jahr gezogen. Also es war nicht angenehm, das muss ich dazu sagen. Aber seither wissen die Leute ganz genau, auch solche heikle Themen, da gibt es eine ganz klare Richtung. Und das diskutiere ich nicht. Keine Millimeter. Ja, und das muss man aber natürlich aushalten, weil im Prinzip hätte ich sagen können, du, die Frau ist gegangen, das schauen wir jetzt nicht an, dann ist es halt weg. Das war das Leichteste gewesen.
Das finde ich total stark. Ja,
aber das ist was ich nicht mag. Und führen ist wirklich ein Zeitaufwand und es ist Auseinandersetzen mit Menschen, das muss man einfach irgendwo wollen. Aber eins ist auch klar, egal wie lang das aus ist, ja, das war glaube ich schon 2007 oder was, ja, egal wie lang das aus ist, solche Dinge wirken in einem Unternehmen und da wissen sie, weißt du, wenn du zuerst gefragt hast, was die Gerti nicht und was nicht, was will oder was nicht will.
Aber da sind wir bei dem Thema Haltung und echte Haltung ist nicht verhandelbar.
Nein, da kann ich mich anhalten. Ja, das ist wie ein Geländer, das gibt mir Richtung. Das ist ganz wichtig. Und da kann es nicht einmal rechts oder links sein. Das ist ganz wichtig, dass Menschen wissen, was tun und was tun wir nicht.
Jetzt sage ich nämlich immer, Integrität ist nicht verhandelbar. Wenn ich das Unternehmen als Organisation verstehe und sage immer, für ein Unternehmen ist Integrität nicht verhandelbar, weil ich an Glaubwürdigkeit verliere, weil meine Wettbewerbsnachteile und. Das hat viel mit Vertrauen zu tun. Aber tatsächlich muss man sagen, Haltung, so wie du das jetzt beschreibst, ist schon nur viel weniger verhandelbar, weil das eine unmittelbare Auswirkung auf die Kultur deines Unternehmens hätte.
Genau.
Wenn du nicht standhaft warst, dann wärst du auch, und wenn du da umfallst bei diesen Dingen oder sagst, die Situation ist jetzt eine andere oder sonst irgendwas, wo sich die Leute nicht mehr wissen, was machst du denn jetzt? Ist das jetzt, ist halt gut drauf, ist halt schlecht drauf?
Wir leben ja gerade in der Politik, dass wir uns Dinge schön reden.
Richtig,
ja?
Richtig.
Und ich muss dazu sagen, den Mitarbeiter habe ich damals gebraucht wie ein Stückerl Brot. Ja, ganz wichtig mit einer Fachkompetenz, muss man dazu sagen. Ja, also, aber genau, da darf ja nicht der Opportunismus siegen, sonst bist du nicht mehr glaubwürdig. Absolut. Entweder gibt es eine Haltung, entweder gibt es eine Regel, entweder gibt es Werte oder sie gibt es nicht. Ich glaube, das ist das Wesentliche. Das ist die Kernaussage von dem, was wir heute eigentlich geredet
absolut,
haben.
Absolut, absolut. Also schöner konnte ich es jetzt gar nicht zusammenfassen. Tatsächlich.
Wir hören gar nicht mehr auf zum
wir
Reden.
Wir hören gar nicht mehr auf. Nein, es ist einfach, aber es ist auch so schön, dir zum Zuhören. Ich fühle mich da so angekommen.
Ja, das weißt, kann ich nicht dazu
sagen. Ich hänge an deine Lippen und das ist, ich fühle mich so verstanden. Ich fühle mich in meiner Rolle als Unternehmer dir so verbunden. Ja, ich habe ja selbst ein Unternehmen mit der Phobie, mit Loop. Ich habe selbst ein Unternehmen, wo wir genau das, wo ich Führung und Unternehmensleitung genauso verstehe wie du. Und ich bin ein Teil von einem großen Unternehmen in meiner Funktion als Leiter der Rechtsabteilung und Compliance Officer, wo ich das genauso sehe, wo ich mich so angeholt fühle und wo ich merke, wie wichtig genau diese Art von Führung auch ist. Und ich nur mal, ich müsste jetzt nicht sagen, aber ich sage es, ich hab kein Problem bei mir in dem Unternehmen, wo ich bin mit dem Tone From und At The Top. Und ich klopfe auf Holz, dass es so ist. Gott sei Dank, das natürlich auch dazu führt, dass ich mich entwickeln kann und ich mich entfalten kann und ich auch gehört werde als Compliance Officer. Aber es ist, was du sagst, ist Balsam. Es ist wirklich Balsam und ich glaube und ich hoffe und ich wünsche mir, dass ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer, ganz viele Menschen in Wahrheit, wurscht, was für einen Job die haben, weil ich möchte die Zielgruppe nicht einschränken, zuhören und sie da wiederfinden. Weil wir haben ganz viele Dinge gesagt, du hast ganz viele Dinge gesagt, die jetzt losgelöst sind von einer Führungsposition oder von einer Compliance-Manager-Funktion, sondern auch als Arbeitnehmer, dass ich sage, hey, ich bin als Arbeitnehmer, als Arbeitnehmerin in einer Symbiose mit meiner Führungskraft und mit meiner Unternehmensleitung. Genau. Wenn ich das als Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer verstehe, dass ich eine Wirkung habe, und das muss man schon sagen, man hat als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter eine Wirkung, man ist jemand. Und das, was man tut, hat eine Auswirkung auf den Erfolg oder Misserfolg des Unternehmens.
Ja,
absolut.
Genau.
Dann haben wir heute alles abgedeckt eigentlich. Super. Gerti, dann darf ich da zum Abschluss, gibt es bei mir nur ein wiederkehrendes Element.
Ich habe nicht, die kriegen nur einen Rum.
Den kriegst du auch. Man muss jetzt tatsächlich sagen, die Gerti hat gesagt, sie braucht keinen Rum und sie braucht keinen Mutmacher. Er hat ihr bislang offensichtlich gut geschmeckt.
Na, du hast mein Lieblingsmarke recht. Es ist nur so, wir haben nur ein bisschen
genippt.
Also, nicht,
Norgal.
Dass wir glauben, wir machen dort eine alkoholische Sendung da aus dem alkoholischen Podcast.
Nein, also mir schmeckt er, dir schmeckt er. Du, zum Abschluss gibt es bei mir aber ein zweites wiederkehrendes Element. Und das ist das Code of CC-Wort. Was ist für dich Compliance in einem Wort? Jetzt haben wir vorher schon gehört von der Bürokratie. Wie würdest du Compliance jetzt, nachdem wir jetzt geredet haben, nämlich, und du selbst, ich habe gesehen, da ist ein bisschen was passiert beim Thema Compliance, auch bei dir. Ja? Was ist Compliance in einem Wort?
Authentizität.
Ja, schön. Besser konnte man es gar nicht sagen. Wunderbar. Also, danke für das. Danke fürs Kommen. Also ich muss da gar nichts mehr zusammenfassen. Ich habe es vorhin schon mal versucht, wir haben den letzten Zettel, den man kennt, der uns jetzt begleitet, die gesamte zweite Staffel, haben wir befüllt, einfach nur durch Führungsarbeit. Einfach nur durch Kulturarbeit und Führungsarbeit von einer Unternehmensleitung. Sei es von deiner Tochter, sei es von dir. Und wir haben trotzdem alle Elemente des Compliance-Management-Systems haben wir abgedeckt. Haltung ist nicht verhandelbar, das ist einer der Sätze, den nehme ich mir mit für heute. In Summe, Gerti, danke vielmals. Danke fürs mit mir heute diese Podcast-Folge machen und mit mir über dein Verständnis von Unternehmensführung und über Leiten und Führen mit Werten zu sprechen. Danke.
Martin, ich kann den Dank nicht da zurückgeben, weil du natürlich ja dem Unternehmertum da eine Bühne bittest. Das muss ich auch dazu sagen. Ich weiß, dass es ganz, ganz viele Unternehmer und Unternehmerinnen gibt, die so denken und so handeln wie ich. Aber es ist schön, dass wir das gemeinsam so auf den Punkt gebracht haben. Und ich hoffe natürlich, dass das auch das eine oder andere spannend ist für die Leute, die da zuhören. Ja, und wenn mich was wünschen dürfen für unsere Wirtschaft, dass es ganz viele so Compliance-Manager und Managerinnen gibt, die mit dieser Haltung einfach ihre Arbeit machen, wie es das du machst. Dann darf sich viel verändern. Ja, und darum bitte sei laut und hör ja nicht auf, wenn es ein bisschen Widerstände gibt, sondern überzeug die Leute mit dem, wie du einfach bist, weil du machst es wirklich gut.
Dankeschön.
Und nur danke, dass ich heute da sein habe können. War sehr spannend.
Sehr gerne. Und ich würde mir wünschen, wenn du nicht das letzte Mal bei mir gewesen bist. Wir finden sicher wieder was, wo wir miteinander reden können.
Wo wir uns wieder aufregen und anregen.
Genau, völlig richtig.
So, danke, Martin.
Ich sage danke und bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, darf ich mich auch bedanken fürs Zuhören. Es ist heute wieder ein bisschen eine längere Folge geworden, aber eine wichtige Folge, weil wir damit in Wahrheit die Reise in die Implementierung begonnen haben. Es steht und fällt mit der Kultur und diese Zeit müssen wir uns nehmen. Und danke nochmal an die Gerti Schatzdorfer, dass sie es genommen hat. An dieser Stelle Auch ein kleiner Shoutout für den Podcast von der Gerti Schatzdorfer. Ich habe noch was zu sagen. Ganz ein wunderbarer Podcast, überall verfügbar, wo es Podcasts gibt. Unbedingt einhören, eine inspirierende Persönlichkeit. Und für Code of Sea darf ich nur sagen, in der Zwischenzeit, bis wir uns einfach wieder hören in 2 Wochen bei der nächsten Compliance Bootcamp-Folge. Bleiben Sie compliant, bleiben Sie ein guter Mensch. Ihr Martin Reichezeder.